Hey, das sind wir Verein, muss sogar vorbereitet.
Das klingt vernünftig.
Jetzt haben wir jetzt abgesprochen, was wir werden besprechen. Plus, ich habe, wir dürfen es eben nicht laut sagen, wir dürfen eh nicht mehr laut sagen, wie der Ueli Maurer würde sagen. Aber ich habe eine Basilis-Kaffeedassel bekommen, weil es morgen früh ist, 07.40 und der Stefan Gutknecht hat mir einen Kaffee rausgelohnt. Ich habe ihn jetzt ganz weit auf die Seite geschoben, dass er ja nicht ausleert.
Genau, weil eigentlich dürfen wir da innen nicht trinken. Genau, man darf es echt nicht sagen. Aber.
Darum, wir lernen dort auf der Seite, ich nehme nach der Aufnahme nochmal einen Schluck und außer du redest mal wieder irgendwie 4 Minuten, dann muss ich vielleicht
ja, dann musst du schnell rüber. Dann kannst du schnell rausgehen, dann kannst du rausgehen, trinken, schnell.
Wenn du siehst, dass ich da überlaufe und einen Schluck schnell auf der Kaffeetasse nehme, dann weisst du genau so, jetzt muss ich ein bisschen kürzer machen.
Ja, genau, etwa so.
Gut, dann fangen wir an, unsere Listen abzuschaffen da. Ich begrüße euch ganz herzlich zur schon 16. Folge von dieser Saison. Wir schwätzen heute über die Niederlage gegen Nyk. Dann reden wir über einen Europacup, haben ganz viele verschiedene Fragen von euch, die wir letztes Mal aufgerufen haben, dazu eingebaut, die wir beantworten werden. Und dann schauen wir natürlich voraus auf ein absolutes Highlight, europäisch wieder, wo wir gegen Galatasaray Istanbul spielen. Und dazwischen haben wir nochmal ein Match. Da reden wir logischerweise noch über Volley Glaronia. Passt das so für dich?
Wunderbar.
Wir fangen aber an mit dem, was uns gerade am meisten beschäftigt und das, was uns auch dazu gebracht hat, dass wir jetzt am Dienstagmorgen aufnehmen, weil wir haben gestern den Tag verbracht mit dem Nyk-Spiel, das wir analysiert haben. Und du kannst uns jetzt mal eine kurze Zusammenfassung geben in 30 Sekunden zum Match am Sonntag.
Ja, wir sind ausgleich in den Match gestartet, quasi Punkt um Punkt vorwärts gegangen und dann hat sich vor allem am Schluss vom ersten Satz hat sich Nyk das erste Mal können absetzen, vor allem einfach mit einer starken Angriffsleistung und der zweite Satz war relativ ähnlich gewesen, bis eine gewisse Zeit lang haben wir können mithalten, aber am Schluss hat der Nyk effektiv in der Offensive können aufdrehen und im dritten Satz ist der Abstand relativ früh schon da gewesen. Also unterm Strich hat Nyk ein sehr gutes Spiel gezeigt und wir haben vor allem in der Offensive nicht können die Akzente setzen. Und so haben wir dann leider eine 0-3 Niederlage müssen einstecken.
Nur schnell, dass du weißt, wie wichtig der bist, Alex. Stückelberg haben wir gerade probiert anzuleiten und ich habe ihn weggedruckt.
Ah, oh, oh.
Und jetzt siehst du auch mal, wie wir arbeiten. 0742 leitet man den Local Organizer, also der, der den Aufenthalt von Istanbul organisiert, bei uns schon an. Also es geht früh
los. Geht los.
Jetzt kommen wir aber nochmal schnell zurück zum Nyk-Match und dort haben wir einen Anfrage gehabt von Patrick Warner, der gesagt hat, er hätte gerne mehr Zahlen, respektive mehr Statistiken jeweils. Wir greifen das auf und machen eine neue Rubrik, und zwar die Zahl der Woche. Und die basiert jeweils auf der offiziellen Spielstatistik, die ihr auch im Game Center von Swiss Volley findet. Also wenn ihr dort auf den Match nicht gegen Smash geht, dann seht ihr dort das Satzresultat und wer den Match logischerweise gewonnen hat. Und wenn ihr dann dort ganz runter scrollt, weiter, dann kommt zuerst einmal so die Mobiliar-Topscorer-Statistik und dann kommt das Matchblatt und Spielstatistik. Wenn ihr dort draufklickt, dann kommt ein PDF und dort kann man ganz viele verschiedene Sachen sagen oder ablesen. Und das ist vielleicht das, was du mal grundsätzlich erklären kannst, bevor wir zur Zahl der Woche kommen. Was sieht man dort alles drauf?
Also grundsätzlich ist es so, dass man dort sieht, mal in erster Linie, wer hat wie viel Punkte gemacht. Also man kann relativ schnell erkennen, wer hat wie viel Punkte gemacht, total. Also Angriff, Block und so weiter, Service-Ass. Man sieht auch, man kann auch die Effizienz sozusagen ausrechnen, ist ein bisschen schwieriger, aber es sind eigentlich mal die einfachen Statistiken. Man sieht, da werden wie gut angenommen und so wie, hat, wie viele Blockpunkte hat es gegeben, so ein bisschen ein Überblick auch von den Resultaten.
Also eine Zusammenfassung eigentlich auf einer A4-Seite im Groben. So. Da fangen wir jetzt an. Wir gehen jetzt ins Detail. Da kommen wir zur Zahl von der Woche. Timo, nimm uns mit zur ersten Zahl von der Woche.
Genau, also als Zahl von der Woche würde man diese Woche eben die Angriffsquote nehmen, die Punktequote, weil die eben auch entscheidend war an diesem Match. Und wenn man jetzt in diesem PDF findet, die ganze rechte Spalte anschaut, steht Attack drüber. Und dort ist, das ist halt alles immer Englisch im Normalfall, also Total, also das heisst, wie viele Bälle hat jemand oder das Team angegriffen. Und dann sieht man unten fett, sieht man das ganze Team jeweils. Da sieht man jetzt, bei Neuchâtel haben 96 Angriffe gemacht und haben davon 44% verwertet. Das ist die Zahl ganz rechts. Und sie haben 10-mal einen Fehler gemacht, 4-mal in Block geschlagen und 42 Punkte gemacht. Und wenn man das jetzt unten noch beim zweiten Team anschaut, dort wo wir sind, also wir haben 84-mal angegriffen und haben halt dort nur 24 Punkte gemacht. Und das bedeutet, wenn man die zwei Zahlen anschaut, die Angriffsquote, hat Neuchâtel halt eine 44% Erfolgsquote gehabt im Angriff und wir haben eine 29% Erfolgsquote gehabt. Und das zeigt halt relativ deutlich, dass es schwierig ist, mit einer deutlich tieferen Erfolgsquote im Angriff können zu realisieren, weil dann müsste man dementsprechend viel mehr Blocks haben und viel mehr Service-Ass haben und gar keine Fehler mehr machen, um so einen Match zu gewinnen. Und das war sicher ausschlaggebend gewesen, für den klaren Sieg von Neuchâtel.
Dann vergessen wir ihn nicht. Wir haben noch einen anderen Match gehabt. Wir haben in Wien gegen Sokol Niederösterreich gespielt. Zuerst zur sportlichen Ausgangslage. Wir haben ja, nein, du machst das. Wieso mache ich jetzt das? Ja,
du kannst, mach du, das ist wunderbar.
Alles durcheinander. Nein, machst du 30 Sekunden Timeout zum Spiel gegen Sokol Niederösterreich am letzten Mittwoch.
Ja, nach dem Heimsieg 3-0 ist klar gewesen, wir brauchen zwei Sätze, um in die nächste Runde zu kommen. Und, eben, wir haben natürlich die Auswärtsreise gehabt, ist das mal ein bisschen weniger kompliziert gewesen. Aber auf der anderen Seite eben vom Spielfeld, ja, sind wir von Anfang an unter Druck gesetzt worden. Sokol hat sehr stark gespielt daheim. Das ist, wie verwandelt gewesen im Gegensatz zum, Heimspiel. Und so ist der erste Satz, ist das sehr, sehr knapp gewesen. Wir hätten 25-23 gewinnen können. Und dann im zweiten Satz ist knapp geblieben, ausgeglichen, und der hat den Sokol gewinnen können, und dann haben wir aber wirklich einen Gang können aufschalten und einen sehr, sehr deutlichen dritten Satz holen. Und so haben wir die zwei erforderlichen Sätze gehabt, haben dann auch ein bisschen gewechselt, und so ist es nachher auch zu einem Fünfsetzer gekommen, wo wir dann knapp noch verloren haben. Aber eben insgesamt ist dort vor allem darum gegangen, die zwei Sätze zu holen. Das haben wir geschafft und sind so bei der Runde weitergekommen.
Und die Reise hat uns wieder ganz viele lustige und weniger lustige, doch. Weniger lustige eigentlich nicht. Wir haben vor allem lustige Geschichten erlebt. Eins von meinen Highlights ist gesehen, wo der Timo, der Headcoach, und der Raffi, der Assistant-Coach, eine Stunde vor dem Match, wo sie jeweils ein Meeting haben mit dem Team, einfach mal quer durch die Halle geirrt sind, weil sie ihre Spielerinnen nicht gefunden haben. Also ja, du hast nicht die Garderobe nicht gefunden von den Spielerinnen, hast du deine Ansprüche nicht können halten. Du hast dann quasi mit Verspätung zum Team gehen und die rumfragen, wo sind eigentlich meine Spielerinnen?
Ja, also wir sind dort, es ist so, es ist ein grosser Eingangsbereich, so ein grosses Foyer, kann man sagen.
Einfach auch eine riesige Halle.
Ja.
Also ein riesen Hallenkomplex, wo das können wir nachher noch erzählen, sonst aber auch ein paar Mängel hat.
Genau, auf jeden Fall sind wir dort, von der Halle innen, wir haben irgendwie, ich kann dir nicht sagen, warum, wir haben nichts gesehen, was irgendwie Garderobe so angeschrieben ist und alles, und sie raus, das vorher gefunden, dort in diesem Eingang müsste irgendwo die Garderobe sein. Nicht gesehen, gut, steigen auf der Tribüne, vielleicht sind sie da oben, die Bahnhalle ist ja da oben. Es hat dort oben Räumlichkeiten gehabt, aber keine Garderobe. Und dann haben wir so, also, Herrgott, nochmal hoch, wo sind jetzt die Garderobe? Dann sind wir wirklich runter, noch einmal zurück in die Halle und haben jemanden gefragt, wo denn die keine Garderobe sind. Und dann war dann eine Tür offen gewesen, aus der Halle, und darum haben wir das Schildli dann nicht gesehen. Und dort ist dann runtergegangen, so, Katakombe, dort unten sind mehrere Garderobe gewesen, unter anderem auch die von unserem Team, wo der vorwurfsvoll geschaut hat und gesagt hat, ja, wie kann man die Garderobe nicht finden, die zwei Löhlen, oder? Und dann, wo wir raufgekommen sind, haben wir dann effektiv beim Haupteingang rechts ein Schild gesehen. Okay. Also, heisst, der Garderobe, und dann ist es eigentlich wie logisch gewesen, aber wir effektiv zwei Minuten lang, also wir sind ja fast gesäckelt, wir haben wirklich zwei Minuten später die Ansprache erst können halten, ja.
Wie sind die Garderobe gewesen? Was sind das schöne Garderobe gewesen?
Ja, ich würde jetzt sagen...
Ich drum, weil sie haben uns im Supervisor-Meeting, und ich ja mal so ein Technical-Meeting habe mit dem Supervisor-Referees und dem gegnerischen Team, haben sie wie so gefragt, ja, wie sind Garderobe, ist alles gut? Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe sie gar noch nicht gesehen, bin noch nicht dort gewesen. Und dann haben die von Österreich so ein bisschen geschmunzelt, weil sie, glaube gemerkt haben, dass wenn ich sie gesehen hätte, dann hätte ich nicht nur gute Worte über die Garderobe verloren.
Also wenn die Garderobe bei Germany's Next Topmodel würde mitmachen, würde sie von Heidi Klum kein Foto bekommen. Etwas so. Also, so in der, also, es ist okay, aber es ist halt ein bisschen wie die ganze Infrastruktur in der Halle, die ist halt in die Jahre gekommen. Und das hat man natürlich in der Garderobe auch gemerkt.
Und das hat auch eben, haben wir in der Halle sehr fest angemerkt. Also, Hauptstadt von Österreich, oder?
Ja.
Bien, eine grosse Millionenstadt. Und dann haben wir auch in einer Halle gespielt, wo der Boden voller Harz war. Also, man hat nicht geklappt oder so, aber man hat halt einfach die Spuren extrem gut gesehen. Also, es war auch kein schönes Bild im Livestream. Gut, dort haben wir eh auch nicht so viel gesehen. Ja. Fans haben rückgemeldet, dass der Livestream auch nicht immer funktioniert hat. Aber auf jeden Fall hat der Boden wirklich sehr, sehr schlecht ausgesehen. Die Linie haben wir fast nicht gesehen. Es hat wieder ein bisschen im Bürtschko-Style, wo wir auch schon gesehen haben, hat so ein Löcherding gehabt, wo wir haben müssen abkleben und zukleben, dass die Sicherheit von den Spielerinnen gewährleistet worden ist. Also, es ist schon noch happy gewesen. Oder man kann es auch, wenn man es ein bisschen schöner formulieren und Perspektive ein bisschen wechselt, wir sind aber schon sehr privilegiert in der Schweiz mit den Hallenböden. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir beim VBC Allschwil in der Zweitliga, Drittliga, Viertliga Juniorinnen trainieren und einfach einen viel besseren Hallenboden haben als Europacup in Österreich, dann sind wir da eigentlich schon auch privilegiert.
Ja, also eben, es ist von der Dimensionen her, ist die Halle tipptopp, oder? Schön gross, alles. Aber da ist halt seit Jahrzehnten einfach gar nichts gemacht worden. Und das hat man halt schon gemerkt. Und, es ist natürlich aber noch viel los. Und sie kämpfen ja auch mit dem. Also es ist nicht so, dass sie sagen, es sei eine super Halle, sondern sie kämpfen natürlich auch mit dem, dass sie infrastrukturmässig gern, besser ausgestattet
werden. Das ist noch viel schlimmer. Also ich habe mit der Trainerin vor dem Match geschwätzt und sie haben gesagt, sie haben 2 bis 3 Trainings in dieser Halle. Und der Rest der Trainings, sie trainieren ja wie mehr, plus minus 2 Mal am Tag. trainieren sie in der kalten Posthalle. Also es gibt ja offensichtlich wie die alte Posthalle, das ist die gesehen, da gibt es noch die kalte Posthalle. Die ist noch älter und offenbar noch kälter und irgendwo im gleichen Gebäudekomplex oder im gleichen Revier irgendwie. Und die sind noch haarsträubender und dort würden sie eigentlich den Hauptteil für ihre Trainings absolvieren.
Ja, es zeigt einfach eben grundsätzlich eben, wir haben, es kann immer besser gehen, es kann aber auch immer schlechter gehen natürlich. Und auf der anderen Seite gehört das ein bisschen zum Europa-Abenteuer dazu. Ja, wir haben natürlich auf der anderen Seite in ein paar Wochen die Situation, dass wir in einen Volleyball-Tempel kommen. Und das ist schon auch wieder etwas ganz anderes.
Aber also, das ist nicht unsere Vorbereitung durcheinander. Da kommen wir nachher zu dem. Wir sind zuerst noch in Wien oder auf dem Weg nach Wien, weil eins der Highlights ist für mich auch gewesen, wo wir haben können ABC-DRS-3 spielen mit dem Matthias und der Barbara und dir auf der einen Seite und der Fabian, unsere Physio. Ich habe am Anfang ein bisschen gemein gesagt, die Alten und die nicht gehören gegen die jungen Unerfahrenen. Auf der anderen Seite bin ich gewesen, die Ella, die Madeleine und Livia, glaube ich, ins richtige
Also Kopf du auf der Verliererseite?
Ja, da streitet man sich drüber.
Nein, da gibt es eigentlich keinen Streit. Also, da kann ich wieder die Zahl der Woche nehmen. Also der Punktequote dort ist eindeutig auf unserer Seite gelegen. Das ist keine Diskussion.
Ja, ich glaube, es ist zwei. Also wenn man korrekt zählt hat, glaube ich, 2-1 gewesen für euch. Also du bist einmal noch aufs WC, ich glaube, dort haben wir dann gewonnen. Eine Runde haben wir mal noch gewonnen und dann hast du, ich glaube, am Schluss ist 2-1 gewesen. Also, hat sich die Erfahrung durchgesetzt.
Genau.
Und ich glaube, Jana hat einfach genug geschaut, geschwätzt, dass Spielleiterin das auch die Alten.
Dass auch wir das gehört haben, genau.
Die nicht so gute Jahre haben, das auch gehört haben. So. Hast du noch etwas von Wien? Das Essen ist noch gut gewesen.
Das Essen, also wir sind ja dort so eine Brauhaus, das Braustube hat es geheißen, ich weiß gar nicht.
Braubar.
Braubar.
Ja, kann man und, Werbung machen eigentlich? Wir haben ja nichts zahlt dafür, darum.
Sehr, Braubar sehr gut gewesen. Eben, wo ich so quasi der Chef, also der Gastgeber selber empfangen hat und erklärt hat, was er macht. Er hat sich sehr Mühe gegeben, auch mit den Vegetariern und so weiter. Und hat geschaut, dass alles stimmt und hat noch ein Menü ausprobiert für den nächsten Tag und so. Also, ist hervorragend gewesen. Und zwar eben von der Ambiance her, aber auch vom Essen her. Wirklich cool. Und ich glaube, der Raffi kann inzwischen wieder laufen. Der ist ja dann morgen in die Joggerrunde mitgekommen. Wir haben ja eine kulturelle Joggerrunde rausgesucht. Also wir sind ja mit in Staxi sozusagen. Und das heisst, das ist keine grüne Joggerrunde geworden, aber wir sind dann dort am Volksgarten vorbei, Universitätsquartier durch, am Weltmuseum vorbei, am Heldenplatz vorbei und so weiter. Also jeglich erdenkliche grüne Fleck, den ich gefunden habe, habe ich eingeplant in der Runde. Und eben Raffi, du und ich sind dort am Morgen früh, am Spieltag, der Wien durchgejoggert.
Ich glaube, es war auf vielen Ebenen eine Kompromisslösung gewesen. Angefangen bei der Zeit, wo du natürlich noch viel früher gern gegangen wärst und wir noch gern viel später gegangen wären. Und dann haben wir uns am Viertel ab 7 gefunden. Das war ein Kompromiss gewesen. Und dann eben die kulturelle Reise, wie du sie beziffert hast oder gesagt hast, ist für uns eigentlich auch damit offen. Geht immer noch nicht, ist immer noch zu früh. Auf jeden Fall, was ich auch sagen wollte, ist, durch das es eine Kultur hatte, haben wir auch noch ein Foto machen und ein Selfie machen. Dort hast du dich dann aber geweigert. Der Kompromiss war dann, dass der Raffi ein Selfie gemacht hat und du halt irgendwo auch noch drauf gewesen bist, aber wirklich posiert hast du nicht für das Bild.
Nein.
Ja, und die Distanz war auch also ein Kompromiss gewesen und Kilometer-Pace auch öppen. Also es war für alle dann schlussendlich, glaube ich, gut gewesen.
Naja, aber es war cool gewesen. Hat gut getan. Gut, oder morgen noch draußen sein.
Top. Und apropos eben Joggen und intensive Tage und so, Belastungssteuerung ist auch ein Thema, das aufgekommen ist, wo wir eine Frage bekommen haben, wenn wir auch schnell aufgegriffen. Wie ist das konkret mit der Belastungssteuerung? Jetzt haben wir so viele Matches gehabt in so kurzer Zeit, sind in Wien zum Beispiel am Donnerstag, am Morgen um 5 Uhr aufgestanden nach dem Spiel, wo auch doch relativ lang gegangen ist, der 5 Sätze, sind wir noch gegessen, relativ spät ins Bett nach Physio und am Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Wie siehst du das mit der Belastungssteuerung, wenn wir dann schon am Sonntag gegen Neuchâtel wieder spielen?
Also immer bei uns grundsätzlich halt so zu machen, dass wir Trainings anpassen. Das heisst, immer am Donnerstag natürlich dann nicht trainiert. Dann sieht einen freien Tag, um auch den Kopf abschalten. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn man viel spielt. Also das eine ist eine körperliche Belastung, das andere ist auch eine nervliche Belastung. Und das zehrt natürlich auch den Nerven, wenn man zum Beispiel einen Match verliert oder einen Fünfsetzer hat beispielsweise oder eben noch drei drinnen ist. Und von dem her tun wir durch Trainings steuern, dass wir eben dann eher kürzer trainieren und nicht zu viel. Das heisst, wir haben in dieser Phase häufig Morgentrainings optional. Das heisst, die Spielerinnen machen die Regeneration, die vielleicht nicht so viel gespielt haben, machen dann mehr Balltraining und das Teamtraining am Nachmittag oder am Samstag haben wir nur eins trainiert beispielsweise und haben dort dann nachher, gute eineinhalb Stunden auch das Teamtraining gemacht. Also man muss ein bisschen den Trainingsrhythmus anpassen oder eben auch individualisieren. Das heisst, eben die auch mehr gespielt haben, die auch weniger gespielt haben, dort einen Unterschied machen. Und so steuert man ein bisschen Belastung und von dem her auch natürlich von der Trainings sagen jetzt mal Übungsauswahl, wenn man 5 Sätze gemacht hat, tut man dann vielleicht nicht die nächsten 2 Training gerade noch 1,5 Stunden Vollgas 6-6 machen. Und wenn man aber eine schnelle 3 Sätze hat, dann kann man dann vielleicht ein bisschen länger im Training intensiv bleiben. Und von dem her passt man es eigentlich laufend an und ist eigentlich ein laufender Prozess.
Da haben wir die Frage auch abgehökelt. Was wir auch noch abhökeln, ist so ein bisschen der Liga-Vergleich. Es ist so ein bisschen die Frage gekommen, welche Liga ist denn wie stark? Und das ist noch nicht drüber gegangen, darum habe ich die Fahrt abgebrochen vom Übergang zu unserem nächsten europäischen Gegner. Wie schätzt du die österreichische Liga ein? Weil es ist die beste Liga der Welt. Wo steht die Schweiz im Vergleich? Wie siehst du das momentan?
Also das ist immer ein sehr interessantes Thema Europacup, wo die Leute eben immer wissen wollen und sagen, ja, jetzt geht dafür, wie sie die einschätzen, oder jetzt eben Galatasaray beispielsweise, oder eben, wenn wir vorher Bürschko hatten, wie sie die Liga einschätzen. Und wenn man jetzt schaut, grundsätzlich eben die österreichische Liga ist so im Schnitt, wenn man das Europacup-Resultat anschaut und ein bisschen Vergleich, es hat doch etwa mal ein Schweizer Team gegen ein österreichisches Team gespielt in den letzten 7-8 Jahren. Kann man sagen, ist die österreichische Liga ein bisschen schwächer als die Schweiz einzuschätzen, aber relativ nah dran. Das heisst, grundsätzlich, der Meister von Österreich kann in der Schweizer Nation sicher auch gut mitspielen, aber dürfte hier nicht ganz vorne mit dabei sein. Etwa so. Also ich würde sagen, ist etwa Österreich zur Schweiz, ist vielleicht wie Schweiz zur Bundesliga. Bei uns könnten auch die Top-Teams in der Bundesliga mitspielen, aber nicht ganz vorne. Also ich würde etwa das so einschätzen. Und dann können wir nachher eigentlich gerade eine Riesenstufe weiter, wo man gerade 2 Ligen überspringt, wenn wir jetzt an die Türkei denken. Also im Moment ist die türkische Liga und die italienische Liga sind die 2 stärksten Ligen von der Welt. Dort sind auch wirklich die weltbesten Spielerinnen drin. Selbstverständlich gibt es in Brasilien und auch in Asien starke Ligen, aber insgesamt ist wirklich so, Creme de la Creme vom Volleyball ist in diesen Ligen jetzt vor allem bei den Frauen. Bei den Männern ist die Türkei ein bisschen weniger, aber bei den Frauen ist die Türkei und Italien, das sind die beiden absoluten Spitzenligen.
Und dazwischen dann noch Deutschland, Frankreich, so?
Genau, Polen ist dort natürlich noch, was man ein bisschen jetzt vergisst, wegen der ganzen politischen Situation, ist Russland. Russland hat eine extrem starke Liga, ist jetzt in diesem Wettbewerb halt nicht vertreten, aber die sind sehr, sehr stark, also die würde ich dann gerade mehr oder weniger als nächstes nehmen, nach diesen beiden. Und dann ist halt schon das Volleyballland Polen. Ist natürlich schon auch eine sehr starke, ausgeglichene Liga, würde ich ein bisschen über der Bundesliga sehen. So insgesamt. Und dann so Frankreich, Deutschland, so ein bisschen in diesem Rahmen drin, ein bisschen weit. Und dann ist so, Portugal ist gekommen. Portugal hat im Moment steckt sehr viel Geld in Sport, das merkt man. Wenn man Spielerverhandlungen hat, beispielsweise, wenn Leute in Portugal gehen wollen und das Doppelte Angebote bekommen, wie wir hier in der Schweiz können zahlen können. Das merke ich. Also, Portugal ist mal gekommen. Und von dem her gibt es auch viele, ja, Ostblock-Ligen, wie man sagt. Eben, wir haben natürlich, jetzt gesehen, Bosnien-Herzegowina haben wir gesehen. Wir haben auch schon, mit Teams in Rumänien. Rumänien ist eine starke Liga mit auch sehr viel Geld drin. Also, in Europa gibt es doch die ein oder andere Liga, wo sehr viel Geld drin ist und sehr viel, ein sehr gutes Niveau drin ist. Und da gibt es auch ganz viel, wo irgendwo im Mittelfeld mitkämpfen und dort gehören wir als Schweiz natürlich auch dazu.
Dann gehen wir aber wieder den Sprung oder den Gump auf in die Türkei. Ja. Und dort haben wir jetzt ein absolutes Highlight vor uns, bevor ich erzähle, was für ein Ansturm mit der Geschäftsstelle, aber zumindest digital, wir schon mal gehabt haben. Vor dem Match kannst du vielleicht schnell eine sportliche Einschätzung geben. Was erwartet uns im, das ist ja das CEF Challenge Cup Achtelfinal-Hinspiel, wo wir am Mittwoch in der Woche in Aarschwaden spielen.
Ja, also wie gesagt, die türkische Liga ist eine der besten von der Welt und dort hat es natürlich dementsprechend auch eine hohe Anzahl von Top-Teams. Jetzt Galatasaray gehört nicht zum Titelfavorit, muss man sagen. Dort haben wir andere Teams, die noch vor dran sind, aber es ist natürlich ein absolutes Traditionsteam, ein Spitzenteam und gehört dort zu der oberen Hälfte. Aber eben die Leistungsdichte ist so hoch, dass eben Platz 5 oder 6 oder 7 einfach immer noch deutlich besser ist als der Meister von den meisten europäischen Ligen. Und ich würde sagen, so in diesem erweiterten Spitzenkreis, dort gehört Galatasaray dazu. Die haben jetzt einen Trainer dort mit dem Guillermo Naranjo, der war in Potsdam, gewesen, auch in Stuttgart schon, gewesen, hat eben jetzt auch Spieler aus der Bundesliga dabei. Also wir werden Passöse gesehen, der letztes Jahr in Stuttgart gespielt hat, wir haben Mittelblockerin, die in der Bundesliga gespielt hat beispielsweise. Die haben aber eben auch das Reglement von Ausländerbeschränkung, das heisst, die müssen in der Liga mit einer gewissen Anzahl von Türken auf dem Feld spielen. Ich glaube, sie 3 oder 4, wenn es mir recht ist. Und dementsprechend poolen sie natürlich um die türkischen Talente und sie haben dort auch sehr interessante Diagonalen. wo nicht so gross ist, aber extrem schnell angreift beispielsweise. Und einfach das gesamte Spielniveau ist schon beeindruckend, wo in der türkischen Liga gespielt wird und wo jetzt eben auch Galatasaray natürlich jetzt zum Beispiel gegen Wiesbaden im 16. Finale aufs Feld gezaubert hat.
Und darum freuen wir uns sportlich unglaublich fest auf die Herausforderung, die wir hier werden haben. Und wir freuen uns aber auch unglaublich fest auf die ganze Fankultur, die wir in Aarstufe begrüssen. Wir haben gestern Nachmittag ein paar lustige Momente gehabt, Marco und ich im Büro, weil wir immer wieder laut gelachen haben, weil wir einfach den Andrang oder das Interesse an Tickets in diesem Umfang so natürlich nicht gewöhnt sind. Wir haben im Playoff-Final vor ein paar Jahren schon einmal einen riesen Ansturm gehabt auf die Tickets und so. Aber was wir jetzt gestern Nachmittag erlebt haben, das ist schon nochmal eine andere Dimension gewesen. Eins von den Highlights ist gewesen, also ich habe um 13:30 haben wir dann das können öffentlich machen. Wir haben ja mit der Gemeinde Aarsch noch zusammen und der SEC Aarsch dürfen schauen, wie wir das schön können organisieren. Es gibt ja noch Volleyball Turnier von der SEC Aarsch, wo im Vorfeld stattfindet, wo wir jetzt auf eine andere Halle verteilt haben. Dankeschön vielmal an dieser Stelle für Kompromissbereitschaft. Dann haben wir das alles müssen organisieren und natürlich bevor wir Bestätigung hatten, dass wir es an dem Mittwoch können spielen können, haben wir es nicht können kommunizieren. Und dann haben wir es eben können kommunizieren, haben wir 13:30 das Event aufgeschaltet und dann ist innerhalb von 10 Minuten sind schon die ersten Tickets gerade über Theke, wie man so schön sagt, digital über Eventfrog bestellt worden. Und das Highlight ist dann gewesen, wo sich ein Vertreter vom Galatasaray Fanclub bei uns gemeldet hat per WhatsApp mit einer Spruchnachricht und einfach mal schnell so ein bisschen angekündigt hat, ja, wie das denn so aussieht mit Platzverhältnissen und so, ja, wie sie kommen mit etwa 200-300 Leuten sicher. Und wir können zurückrufen und so, um das alles besprechen. Dann haben wir gedacht, ja, 200-300 Leute, also das sind unsere Tribünen, die wir sonst aufbauen, einfach schon mal pumpevoll, ohne dass einer von Aarsch wird gehen und all die von Eventfrog auch nicht. Und dann haben wir noch mit dem Christian Wanderler, der unsere Tribünenbauer ist, telefoniert und wir haben einfach geschaut, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir eben dem vom Fanclub zurückgerufen. Super freundliche Zürichschnur, ich sage das darum so provokativ, weil er selber von sich behauptet, ja, hey, riesige Zürichschnur, wie sie so alt sind. Auf jeden Fall hat er gesagt, er war super freundlich, ein netter Typ, der halt gesagt hat, eben, sie sind am umeinander reisen und sie reisen immer mit Galatasaray mit, weil sie können halt nicht jedes Mal auf Istanbul. Und am Mittwoch würden sie eben alle zusammen gerne auf Aarsch kommen. Das sind die, die eben auch schon in Wiesbaden gewesen sind. Und da kursieren ja auch Bilder und Videos, wie sie die Hallen in einen Hexenkessel verwandelt haben. Auf jeden Fall am Mittwoch würden sie gerne auf Aarsch kommen. Und am Donnerstag gehen sie dann auf Alkmaar, auf Holland, weil dort spielt das Fußballteam in der Europa League gegen Alkmaar. Das heisst, die reisen wirklich den Galatasaray-Teams hinterher, um eine tolle Stimmung in der Halle zu machen. Und das wird irrsinnig. Das wird der Wahnsinn. Ja.
Also das ist etwas, was wir gar nicht kennen und das ist eben auch etwas, was Europa Cup ausmacht und das ist schon etwas, wo einem auch stolz macht, dass man es da erlebt und gleichzeitig auch für die Spielerinnen das Highlight ist, wo man sagt, genau, wir haben immer die Frage, ja, warum spielt man Europa Cup und so weiter, dass sie genau die Momente oder auch das nach Aarsch dürfen zu bringen und das als Team dürfen zu erleben. Und eben, das ist, in Wiesbaden ist eine Stunde vor dem Match losgegangen und der ist nicht mehr ruhig gewesen bis nach dem Match. Und eben, das Konfetti-Regen gegeben, wo man das
Match... Rappli.
Hallo. Ich darf Konfetti sagen, als nicht Fassler. Es
hat einen Rappli-Regen gegeben, ja.
Ein Rappli-Konfetti-Regen hat es gegeben. Und,
das Ding ist einfach der Bruno Keller, der ja bei uns mit mir auch zusammen dann auch noch die Halle wischt, der hat sich immer beklagt, wenn ich so eine Rappli-Kanone oder zwei in Pink abgelassen habe. Und ich weiss nicht, wie er dann reagiert, wenn er nicht die ganze Halle voller Rappli.
Fünf, sechs Minuten Unterbruch gesehen nach dem ersten Punkt. Also der erstgespielte Punkt ist gesehen. Also darum eben, also wir freuen uns wahnsinnig, das wird.
Ja, und vielleicht wollen wir auch noch ein paar Rappli-Kanonen auftreiben, dass wir dann gegen die, was ist das, rot-gele, ja, gegen das rot-gele Rappli-Meer.
Oder einfach eine grosse, oder weißt du?
Noch irgendeine Wackis-Frage, wo die Basel vielleicht gerade noch eine fasnachtsfreie Zeit hat, weil Lust hat, auf ihre Rappli umschießen. Nein, wir werden das natürlich noch im Detail durchplanen, müssen das logistisch schon noch ein bisschen gut anschauen, wer wo was hilft, wo es welche Getränke gibt, weil wir sind uns so einen Ansturm in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht gewöhnt. Aber da haben wir jetzt noch anderthalb Wochen Zeit, um uns darauf vorbereiten. Und ich sage es immer, kauft euch die Tickets über Eventfrog, aber diesmal ist es vielleicht noch viel wichtiger, weil erstens wissen wir nicht, ob wir irgendwann mal Kapazität dann beschränken müssen. Weil ja, wenn es noch mehr gibt, dann müssen wir dann mal schauen, dass es für alle Platz hat. So. Und es hilft uns einfach nochmal, um ein bisschen besser einschätzen, wie viele Leute effektiv kommen in der Planung vom Essen und Trinken, dass es sicher für alle genug hat. Und dann kommen sie sicher rechtzeitig in die Halle, dass ihr euch euren Sitzplatz sichern könnt. Und dann wird das ein riesen Volleyballspektakel.
Ja, auf jeden Fall.
Freue mich. So, und jetzt gehen wir gleich nochmal, so wie wir das vorher gemacht haben, von Nyk zu Sokol zurück. Gehen wir jetzt von Galatasaray mit dem sportlichen Fokus natürlich nochmal zurück, weil es ist erst in anderthalb Wochen. Ich werde mich eventtechnisch schon jetzt logischerweise darum kümmern, aber sportlich ist der volle Fokus auf Claronia, wo wir am Sonntag in der National wieder spielen.
Genau, also es ist klar, um uns in der oberen Hälfte, respektive im oberen Drittel, können zu festigen. Jetzt haben wir noch zwei Vorrundenspiele. Und das ist
doch einfach irgendwie Top 3.
Top 3.
Oberen Drittel, da musst du schon wieder rechnen.
Also oberen Drittel. Genau, so zwei Fünftel. Ja, wir wollen in der Top 3 unseren Qualifikationsplatz natürlich kämpfen. Und für das brauchen wir natürlich jetzt noch die letzten zwei Spiele von der Vorrunde. Können wir nachher noch mehr natürlich, aber in der Vorrunde wollen wir natürlich positiv abschließen und das ist das, was wir in Glaronia jetzt als Ziel haben, natürlich dort die volle Punktzahl einzufahren und von dem her brauchen wir dort auch wieder eine gute Leistung und darum ist eben auch wichtig, dass wir aus den Matchen, die wir jetzt hatten, gegen Schaffhausen und Neuchâtel, wo wir nicht können punkten können, die Lehre ziehen, wie wir dort stärker spielen können, um eben die Punkte auch auf Ersch holen.
Auf die Siegesstrasse zurückkehren.
Genau. Also,
sagt man. Gut, und dann ist mir vorhin noch etwas in den Sinn gekommen, weil wir ja jetzt schon wieder Werbung gemacht haben, Glaronia, dann nachher Istanbul und so, und wir haben nochmal ein Highlight und das geht fast ein bisschen unter und das finde ich nämlich mega schade, weil es ist ein riesen Highlight. Wir haben am Sonntag drauf, nach dem Galatasaray-Match, das ist am 1. Dezember, haben wir gegen WFM ein Nationalheimspiel und dort kommt die Wuder wieder mit Live-Musik. Also wir haben wieder ein musikalisches Event, wo wir nebst einem Volleyball-Spitzenspiel gegen WFM haben wir dann einfach auch noch Musik.
Ja, und das haben wir letztes Jahr
so gut funktioniert. Ja. Und zwar wie schade, wenn der ein bisschen untergeht, der Event. Weil der ist wirklich auch cool. Also jetzt auch schon einschreiben. Es wird halt wieder eine Smash-Woche, es tut mir leid.
Ja, ist doch gut. Jetzt sind wir so da oben, oder? Es ist alles auswärts gewesen. Jetzt sind wir ja zwei Wochen quasi auswärts, sozusagen. Genau. Und mit dem Spielen von Colonia. Und nachher haben wir dafür Doppelheim, Vollgas.
Doppelheim mit zuerst Galatasaray, dann ganz viel Wäschearbeit von der Replikanone.
Genau, und dann ganz viel Musik.
Und dann ganz viel Musik am Sonntag, am 1. Dezember ab 4 Uhr. Geht's los mit dem Match und der Johnny Lipuna wird ab der 3 und ich mit ihm abgemacht einheizen. Das wird super.
Sehr cool.
Hey, jetzt sind wir lang gewesen. Aber ich glaube, es ist einigermaßen fließend durchgegangen. Ja. Wenn ihr wieder Inputs habt, umso lieber. Sprachlich ist es katastrophal.
Also wir haben es ja gesammelt und wir haben es nicht alle können aufnehmen, die schon gekommen sind, aber wir werden immer probieren. Das eine war der Ländervergleich, das ist gekommen, Ländervergleich, Liga-Vergleich ist gekommen.
Belastungssteuerung,
Zahlen. Das sind, und eben so Themen helfen uns auch, das Ganze ein bisschen aufzugreifen und wir freuen uns natürlich, das Interesse. Und
strukturieren.
Und ja, wir freuen uns über das Interesse, dass wir können, ja, da ein paar Sachen vielleicht erklären, die vielleicht noch nicht ganz so klar sind.
Dann könnt ihr eine Mail machen an info@smash.ch. Da geht es vielleicht im Moment ein bisschen unter und all deine Ticketanfragen aus der Türkei reintröpfeln. Aber wir werden das definitiv beantworten und aufnehmen, damit wir die Sendung wieder ein bisschen gehaltvoller machen können. Danke schon vielmals fürs Zuhören und eine gute Woche.